Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 5, die Verse 6 folgende. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Zuletzt ging es uns bei der Betrachtung der Offenbarung, Kapitel 5, um die Frage, die der Engel mit großer Stimme stellte, wer ist würdig, das Buch mit dem großen Heilsplan Gottes für diese Welt zu öffnen, da hineinzuschauen, seine Siegel zu brechen, um speziell die Ereignisse der letzten Zeit bis zur Vollendung in Gang zu setzen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Es wurde niemand gefunden. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und da brach nun Johannes, der Seher, in ein hemmungsloses Weinen aus. Er versinkt in tiefe Traurigkeit. Weil niemand für würdig befunden wurde, das Rätsel der Weltregierung Gottes zu erklären und die Pläne Gottes für diese Welt zu verwirklichen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und dann kam doch noch die überwältigende, trostvolle Botschaft durch einen der Ältesten. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Einer also, ein einziger, ist in der Lage, die Buchrolle zu öffnen, unser Herr Jesus Christus, in dem sich das Wort aus 1. Mose Kapitel 49 erfüllt hat. 1. Mose Kapitel 49, ich lese die Verse 9 und 10. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube, wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Christus ist also der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, der Sieger über alle gottesfeindliche Mächte und Gewalten. Der Löwe, ein Symbol der Kraft und der Majestät. Christus ist nicht nur der König Israels, sondern der König aller Völker. Er hat überwunden, er hat gesiegt und wird alles zu einem herrlichen Ende führen, wenn er vor aller Welt seine Feinde vernichten wird und seine Gemeinde auf ewig zu sich holen wird. Dieser König kam allerdings in dieser Welt als ein verborgener König. Er ritt auf einem Esel, dem Zeichen des Friedens, in Jerusalem ein, nicht auf einem Streitross in weltlicher Macht und Herrlichkeit, wie es ja auch der Prophet Zacharja in Kapitel 9, Vers 9 prophezeit hat. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Dem der Vater auf seine Bitte hin mehr als 12 Legionen Engel hätte zur Hilfe senden können, wie er ja selbst gesagt hat, steht vor Pilatus als ein verborgener König. Sicherlich offenbarte sich während seiner Erdenzeit, speziell jetzt einmal in den 3 Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit, seine Macht und Herrlichkeit in den Zeichen und Wundern, die er getan hat, um seine Messianität zu bestätigen. Auch im Garten Gethsemane bei der Gefangennahme leuchtete etwas auf von seiner Majestät, als die Soldaten zurückwichen und zu Boden fielen. Ansonsten zog unser Herr Jesus Christus sich gerade dann zurück, wenn man ihn zum politischen Retter machen wollte und zu einem Sozialreformer. Er zog sich zurück, um ihre falsche Messias-Erwartung nicht zu nähren. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, wie er dem Pilatus bezeugt hat. Ich lese einmal aus dem Johannesevangelium, aus dem Passionsgeschehen. Da sagt Pilatus zu Jesus: Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und daraufhin stellt Pilatus ihm dann die bekannte Frage: Was ist Wahrheit? Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Nun, die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit steht vor Pilatus. Christus ist die Wahrheit. Er selbst hat von sich gesagt, Johannes Kapitel 14, Vers 6, dieses bekannte Wort aus dem Munde unseres Herrn: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In ihm, in Christus Jesus, unserem Heiland, unserem König, ist die Wirklichkeit Gottes erschienen. Ist das Wort Gottes erschienen als Person. Er selbst war das Wort und ist das Wort, von Ewigkeit her. Das absolut vertrauenswürdige Wort, das diese Wirklichkeit Gottes bezeugt, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. So singen wir aus dem schönen Lied, Macht hoch die Tür. Er entfaltet seine Macht nicht, indem er Israel mit Gewalt von dem römischen Joch der Knechtschaft der Römer zu befreien, wie es die Zeloten, die sogenannten Zeloten, die ja politisch ausgerichtet waren, erstrebten, sondern er ist mächtig an Kraft des Herzens, so heißt es im Buch hier. Gott ist in Christus Jesus mächtig an Kraft des Herzens. Und seine Kraft zeigt sich darin, dass er gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Dieses Wort, dass er gekommen ist, um Sünder selig zu machen, verdient, wie Paulus es bezeugt, in 1. Timotheus 1, Vers 15, unser volles Vertrauen. Es will unsere ganze Existenz umfassen. Dieses Wort, diese Wirklichkeit Gottes, dass er gekommen ist, nicht um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen, um Sünder selig zu machen. Unsere ganze Existenz, wie der Herr Jesus selbst gesagt hat, wer meinen Willen tun will, der wird inne werden, der wird erfahren, ob diese Lehre von Gott ist. Jemand, der sich nur gedanklich mit Jesus und dem, was die Bibel uns zu bezeugen hat, beschäftigt, wird die Wahrheit Gottes und die Wirklichkeit Gottes nicht fassen können. Sondern nur solche, die Gott dazu befähigt, ihre ganze Existenz Gott zur Verfügung zu stellen. Nur solche werden erfahren und erleben immer mehr und immer tiefer und immer klarer, dass die Lehre der Heiligen Schrift das Evangelium von Gott ist. Bonhoeffer hat einmal gefragt, was glaube ich wirklich? Was glaube ich wirklich? Das heißt so, dass ich mit meiner ganzen Existenz, mit meinem ganzen Leben daran hänge. Echter Glaube, wahrer Glaube hängt mit seinem ganzen Leben an der Wahrheit des Wortes Gottes, an Christus selbst, an den König der Wahrheit. Ich bin dazu gekommen, sagt der Herr Jesus, um die Wahrheit zu bezeugen. Er selbst ist die Wahrheit. Galilei zum Beispiel konnte ohne Probleme die Richtigkeit seiner Erkenntnis ableugnen, als sie für ihn gefährlich wurde. War kein Problem für ihn. Was soll's? Ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde, ist im Grunde genommen für unsere persönliche Existenz gleichgültig. Betrifft uns gar nicht. Deshalb konnte Galilei seine Erkenntnis verleugnen, ohne dass ihm das große Schwierigkeiten machte. Das können wir nicht als solche, denen die Wahrheit Gottes, denen der Herr Jesus Christus als der König der Wahrheit, als die Wahrheit selbst geoffenbart ist. Unsere ganze Existenz hängt daran. Unser ganzes Wesen, unser inneres, unser äußeres Wesen, unser ganzes Leben ist damit verbunden. Und so waren Christen zu allen Zeiten bereit, in den Tod zu gehen, um dieser Wahrheit willen, weil sie diese Wahrheit nicht verleugnen konnten. Das war bei Galilei ganz anders. Es geht hier nicht um ein theoretisches Wissen, sondern es geht um unser Leben, um die Ewigkeit, um die zeitliche Existenz und um die ewige Existenz. Vor Pilatus steht sehr wohl ein König, ja der König aller Könige, ein König nach dem Herzen Gottes. Doch Pilatus nimmt es nicht wahr, genauso wenig wie die hohen Priester und Schriftgelehrten es damals wahrnahmen, die Führer und Leiter des jüdischen Volkes. Und genauso wie wir, es sei denn, Gott offenbart sich uns. Auch auf uns trifft das Wort zu aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Das dürfen wir nicht äußerlich verstehen. Sondern das ist das Wesen Gottes, das in ihm geoffenbart ist. Und an diesem Wesen Gottes, an seiner Gnade, an seiner Barmherzigkeit, an seiner Treue, an seiner absoluten Zuverlässigkeit, in dem, was er ist und was er sagt, daran stoßen wir uns von Natur. Wir alle nehmen Ärgernis und haben schon Ärgernis genommen an seiner wunderbaren Gnade, die eigentlich immer wieder auch Gegenstand unserer Anbetung ist, unserer Freude ist, unseres Lobpreises ist. Von Natur aus stoßen wir uns an dieser Gnade. Das wird nicht immer so offenbar bei uns, welche Natur wir haben. Aber im Umgang mit anderen Menschen, wenn wir sehen, wie gütig und barmherzig und gnädig Gott manchmal mit solchen Menschen umgeht, die es in keinster Weise unserer Meinung nach verdient haben, da wird diese Natur, die sich stößt an der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, ganz besonders offenbar. Vielleicht gibt es auch unter uns solche, die beim Lesen der Geschichte von David Ehebruch, Mord, nicht wahr? Das sind ja keine Kleinigkeiten. Und dass Gott ihm sofort vergibt, als er Buße tut. Als er seine Sünde bekennt, sagt der Prophet im Namen Gottes, so ist denn auch deine Sünde von dir weggenommen. Vielleicht haben wir solche unter uns, die sich daran schon mal gestoßen haben. Ja? Das machte den Uriah, den Mann der Batsheba, auch nicht wieder lebendig. Ne? Dass David hier Buße tat. Und Batsheba selbst hat sicherlich ihr ganzes Leben lang auch in irgendeiner Weise die Folgen tragen müssen. Auch David hat die Folgen tragen müssen. Aber es wurde ihm sofort vergeben. Wir nehmen das für uns gerne in Anspruch. Wir beugen uns unter unsere Sünde, unter Schande in der Vergangenheit, unter unsere sündige Natur in der Gegenwart und freuen uns über die Gnade Gottes. Aber wenn da jemand ist, der sich so schlimm versündigt hat wie ein David und dem sofort von Gott her vergeben wird und Gott macht aus dem Ganzen noch was Gutes für ihn, schenkt ihm in dieser Verbindung mit Batsheba den Thronfolger. Tja, das ist ein Ärgernis für unsere Natur. Hier wird deutlich, wie wir von Natur aus denken, wie selbstgerecht wir von Natur aus sind. Und wie das Wesen Gottes so ganz anders ist als das, was wir so wünschen von Gott. Ja? Gerade auch, wenn es um die anderen geht. Von Natur aus also stoßen wir uns am Wesen Gottes. Seine Gnade ist uns im Grunde genommen ein Ärgernis. Und es ist ein Wunder der Gnade Gottes in unserem Leben. Wenn wir Freude haben an seiner Gnade, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, das ist eine große Sache, ja. Wenn Gott einen Menschen überwindet, dieser König, von dem es hier heißt, es hat überwunden, hat uns zunächst einmal überwunden. Unsere falsche Denkweise über Gott überwunden, hat das alles mit ans Kreuz genommen in Christus Jesus, unserem Heiland. Und nun dürfen wir uns an ihm und seinem Wesen, speziell an seiner Gnade, erfreuen. Dürfen uns darüber freuen, dass dieser verborgene König einmal offenbar werden wird vor aller Welt bei seiner Wiederkunft. Seine Herrlichkeit in aller Öffentlichkeit vor allen Menschen in dieser Welt offenbar machen wird. Welch ein Herz dieser König hat, zeigt sich in diesem Kapitel hier in wunderbarer Weise. Christus ist ein König von ganz anderer Art als die Regenten dieser Welt, wenn wir uns mit der Geschichte der Völker beschäftigen. Und es ist immer gut, wenn wir zurückschauen und uns mit der Geschichte beschäftigen. Nicht nur mit unserer persönlichen Geschichte, sondern auch mit der Geschichte, wie sie so abgelaufen ist in dieser Welt. Im Grunde genommen immer unter dem Gesichtspunkt der Heilsgeschichte. Wir als Christen sehen das unter dem Gesichtspunkt der Heilsgeschichte, was sich auch in der, nennen wir es mal, in der weltlichen Geschichte abgespielt hat. Es ist immer gut, man kann vieles daraus lernen. Leider lernt der Mensch wenig daraus, aber man kann vieles daraus lernen. Und da sehen wir, wie viel Blut da geflossen ist, bevor irgendein Regent zu seiner Herrschaft gekommen ist. Und wie viel unschuldiges Blut vergossen worden ist, um seinen Thron zu befestigen, seine Herrschaft zu befestigen. Jesus dagegen vergoss sein eigenes Blut zu unserer Erlösung. Und darum werden hier in diesem Kapitel als nächstes unsere Blicke, nachdem uns Christus als König vorgestellt worden ist, nun auf ihn als das Lamm Gottes gerichtet. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Hier tun wir also einen Blick hinein in das Herz unseres Königs. In einem Lied heißt es, um Gott ins Herz zu sehen, musst du zum Kreuze gehen. Da stirbt für dich sein einzig Kind, verflucht für alle deine Sünden. Du musst zum Kreuze gehen, um Gott ins Herz zu sehen. Auf dieses Lamm sind nun die Augen aller Anwesenden gerichtet. Das heißt hier, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Das ist auch wichtig für unsere Verkündigung, für die Predigten, die hier gehalten werden. Ich war in der Mitte, steht immer, im Zentrum steht immer Christus, der Gekreuzigte. Von daher dürfen wir auch all die anderen Wahrheiten verkündigen, aber nur von daher, vom Zentrum her, vom Evangelium her. Christus, der Gekreuzigte, auf ihn sind die Augen gerichtet. Blicket auf ihn, schaut auf ihn, aller Welt Ende. So werdet ihr errettet werden, so heißt es im Propheten Jesaja. Immer wieder ist in unserem Kapitel, das wir gelesen haben, die Rede vom Lamm Gottes. Christus als das Lamm Gottes ist allein würdig, die Buchrolle zu öffnen und die Geschehnisse der letzten Zeit in Gang zu setzen. Und es kam, dieses Lamm, und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und es heißt, die Sprache mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Er ist das Lamm, Christus, das geschlachtet ist, mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft hat, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und er hat sie nicht nur erkauft, jetzt sorgt er auch für sie. Er behütet sie, er bewahrt sie, seine kleine Schar. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchtet euch nicht. In seiner Allmacht, davon zeugen die sieben Hörner des Lammes. Und seine Allwissenheit, dafür stehen hier die sieben Augen, symbolisch, sorgt er für seine Gemeinde, behütet sie, bewahrt sie bis zur Vollendung. Warum hat Jesus als das Lamm Gottes sein Blut für uns vergossen? Warum hat er das getan? Die Antwort lautet, weil der Vater es nach seinem ewigen Liebesratschluss so wollte. Er hat es für Gott getan. Er hat sie für Gott erkauft. Du bist erkauft für Gott. Er hat es für Gott getan. Er hat mit seinem stellvertretenden Opfer am Kreuz das Herz unseres Vaters im Himmel mit unaussprechlicher göttlicher Freude erfüllt. Was mag das für ein Frohlocken gewesen sein in der Himmelswelt, als der Herr Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Das geschah nach dem Wohlgefallen des Vaters. Er ist das Brandopfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, so heißt es im Alten Testament. Am Kreuz auf Golgatha, da offenbart sich Gottes große Liebe zu den Sündern. Das wollen wir uns jetzt noch einmal ein wenig anschauen aus dem Römerbrief Kapitel 5. Da heißt es in den Versen 7 und 8, nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Hier ist von Gerechten die Rede, nicht im Sinne von in Christus Gerechte, wie wir ja vom Römerbrief unterwiesen sind, dass wir in Christus gerecht sind, sondern hier geht es um Leute, die, sagen wir es mal so, die korrekt sind im Einhalten des Gesetzes Gottes, die ihre Pflicht tun. Und Paulus sagt, für solche Menschen stirbt kaum jemand. Da setzt kaum jemand sein Leben aufs Spiel, für jemanden, der sich korrekt verhält und seine Pflicht tut. Und dann spricht er von anderen noch. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben und vielleicht, möglicherweise gibt es auch in der Geschichte das eine oder andere Beispiel dafür, dass jemand sein Leben gelassen hat für einen Menschen, der ja nicht nur seine Pflicht getan hat, sondern sie aus Liebe getan hat. Der so sehr hing an diesem Menschen, dass er bereit war, sein Leben für ihn zu geben. Vielleicht, sagt Paulus. Und dann kommt er hier in Vers 8 zu der wunderbaren Liebe Gottes. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, das heißt, als wir noch gottlos waren, als wir noch Feinde Gottes waren. Da gab der Herr Jesus Christus sein Leben für uns. Also nicht für Gerechte und nicht für gute Menschen, rein moralisch gesprochen, gute Menschen, sondern für Sünder, für solche, die es in keinster Weise verdient haben. Für solche starb der Herr Jesus Christus. Das ist das Wunder der Liebe Gottes. Pastor Busch hat in einem seiner Andachtsbücher ein treffendes Bild für diesen Strom der Liebe Gottes gebraucht, die sich in Christus Jesus in diese Welt ergossen hat. Wir wissen ja um die große Bedeutung des Golfstromes, einer Meeresströmung, die die Wärme des Südens in den Norden trägt, in den kalten Norden. Wenn der Golfstrom eines Tages ausbliebe, dann würden die nordischen Länder in kurzer Zeit vereisen. Und die Menschen dort, die dort leben, müssten sterben. Genauso ist es mit der Liebe Gottes. In Christus Jesus ergießt sich in diese kalte Welt die Liebe Gottes und bringt durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist Wärme und Leben in diese Welt und in die Herzen der Menschen, die an Christus glauben. Der Heilige Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, macht uns diese Liebe durch den Glauben bewusst und gewiss. So sagt Paulus in Vers 5 im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, kann man sich gut merken. Dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Damit ist nicht die Liebe Gottes zu anderen Menschen, natürlich, das ist sie auch, sondern die Liebe Gottes zu uns, dass wir uns dieser Liebe bewusst sind, dass er in uns wohnt durch den Glauben an Christus, durch den Heiligen Geist, dass wir uns daran erfreuen können, an dieser großen Liebe Gottes in Christus. Die ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist ein großes, großes Vorrecht, das wir alle haben, dass diese Liebe Gottes auch zu uns hier nach Wuppertal gekommen ist. Auch zu uns, nicht selbstverständlich. Wir könnten noch im finsteren Heidentum stecken, wenn Gott sich nicht über uns erbarmt hätte und nicht auch hier in Wuppertal eine Schar für sich in Anspruch genommen hat, eine Schar von Menschen, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt, um sie zum Glauben an sich selbst, an Christus zu führen. Das ist nicht selbstverständlich, ist ein großes Wunder der Gnade Gottes. Dafür hat der Herr Jesus Christus sein Blut vergossen, er hat sie für Gott erkauft. Er hat uns hier für Gott erkauft. Wir gehören nun Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist für Zeit und Ewigkeit. Nicht, weil wir uns ihm hingegeben haben. Nicht, weil wir in irgendeiner Weise seiner würdig wären, sondern einzig und allein, weil er den Preis für uns mit seinem Blut, mit seinem Leben bezahlt hat. Der einzige Grund dafür, dass wir nun Gott gehören, dass wir sein Eigentum sind. Ihr Lieben, dankt immer wieder dafür. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Du hast mich erkauft mit deinem Blut für Gott. Ich bin ein Eigentum Gottes. Ich bin dein Eigentum, Herr Jesus. Ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Nicht, weil ich so gehorsam bin, nicht, weil ich so treu bin dir gegenüber. Nicht, weil ich sonntags immer wieder zum Gottesdienst gehe und. Ja. Nicht, weil ich es so ernst meine, sondern einzig und allein, weil du mich erkauft hast mit deinem kostbaren, teuren Blut, mit deinem Leben. Darum gehöre ich jetzt dir für Zeit und Ewigkeit. Nichts hat dich getrieben. So heißt es in dem wunderbaren Lied von Paul Gerhardt. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, womit du alle Welt mit ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Auch dich und auch mich. Ihr Lieben, wie können wir unseren König in dieser Adventszeit gebührend erwarten und empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir, fragt Paul Gerhardt in diesem Lied, aus dem wir gerade eine Strophe zitiert haben. Die Antwort lautet, indem wir einstimmen in das neue Lied vom Lamm Gottes. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Dieses neue Lied vom Lamme, das dürfen wir singen, auch in dieser Adventszeit uns daran erfreuen und Gott preisen und loben. Zu einer Zeit, als die Christen verfolgt wurden, bezeugte der Statthalter Plinius, wie ich las, sie singen ihrem Gott, sie singen das neue Lied. So dürfen wir ihn erwarten. In dieser inneren Gesinnung, in dieser Freude an seinem Heil, im Bewusstsein unserer Unwürdigkeit und unserer Sündhaftigkeit, dürfen wir seine Würdigkeit rühmen, wie es heißt hier in Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprach mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig. Ich bin nicht würdig, aber das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und wir dürfen unseren himmlischen Vater und ihn, unseren Herrn Jesus Christus, als unseren König und als das Lamm Gottes, das uns erkauft hat mit seinem Blut, anbeten. Wir dürfen all das tun in seinem eigenen Namen, im Namen unseres Herrn und Heilandes, in dem das alles von Gott geschenkt und für Gott annehmbar ist. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Mein lieber Vater im Himmel, wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus, der unser König ist, König aller Könige, Regent im Himmel und auf Erden, alle Macht ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Und das Lamm, du bist das Lamm, Herr Jesus Christus, das am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Welch eine Liebe hast du, Vater im Himmel, zu uns, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, dass er für unsere Sünden starb und wir nun teilhaftig geworden sind des Himmelreiches. So wirst du uns zur Vollendung führen und wir dürfen uns freuen auf dein Kommen, Herr Jesus, auf dein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Da wirst du uns zu dir holen und wir werden alle Zeit bei dir sein. Amen.